días y bienvenidos a la Zwei-Mann-Mauer, dem ersten und einzigen Fußball-Podcast. Da hört mein Spanisch dann so langsam auf, aber so ein bisschen thematisch kann man ja reinstarten in diese letzte WM-Spezialfolge, in diesem ja, Weltmeisterschaftssommer. Anton, grüß dich, du bist an meiner Seite. Wir reden natürlich als allererstes über das WM-Finale 2026. Spanien 1, Argentinien 0. Hätte auch höher ausfallen können. Die Spanier am Ende aber Weltmeister.
Ja, das Schöne ist ja für mich, ist quasi jede Woche, in der wir zusammen einen Podcast aufnehmen, weltmeisterliche Qualität mit dabei, dank dir. Und dementsprechend bin ich das schon eigentlich gewohnt, hier weltmeisterlich durchzuführen. Aber du hast es richtig gesagt, es ist die letzte WM-Spezialfolge, weil wir einen neuen, alten Weltmeister haben. Die Spanier gewinnen gegen Argentinien. Du hast es schon gesagt, es hätte höher ausfallen müssen, können, sollen. Am Ende gewinnt das Team, das Fußball spielt. Und das ist für mich das Schöne nach diesem Spiel. Es war etwas zäh, was vor allem an einer Mannschaft lag, und zwar den Argentiniern. Und die Spanier haben wirklich versucht, ihr Spiel so gut es geht durchzuziehen, haben das auch mehr oder weniger geschafft, ohne die ganz klaren Chancen herauszuarbeiten. Das ist gegen dieses Argentinien auch einfach verdammt schwer. Aber es ist letztendlich schön zu sehen, dass die Mannschaft gewonnen hat, die wirklich mit dem Ball etwas tun wollte. Und ich fand es immer wieder grotesk, diese Einblendung der Stats in der Minute, weiß ich nicht, was war es, 105 oder so in der Verlängerung, 20-0 Torschüsse. Ja. Also das ist ein WM-Finale und Argentinien wollte gar nicht teilnehmen, gefühlt. Die wollten nicht mitspielen, die wollten nur zerstören und irgendwie gucken, dass hoffentlich Messi wieder irgendwas Tolles macht, damit sie eine Chance haben. Also im Laufe dieses Spiels, ich war vorher so ein bisschen 50-50, auch wem gönne ich es jetzt mehr, Messi vielleicht noch so als Abschluss oder eben den Spaniern mit ihren tollen Fußballern und ihrer tollen Energie auf dem Platz. Und das hat sich relativ schnell gedreht in Richtung Sympathie gegenüber Spanien, weil die einfach toll drauf losgespielt haben, während Argentinien einfach nur destruktiv war, gar nicht selber versucht hat, irgendwie das Spiel zu gestalten und auch wirklich mal wieder, muss man ja sagen, sehr negativ aufgefallen sind, was so Nicklichkeiten, Zweikampfführung und wir haben es hier aufgedröselt, Emotionalität schön und gut, aber das ging mal wieder in vielen Szenen auch über das eigentlich Erwünschte und Erlaubte hinaus. Dementsprechend war dann auch schnell meine Sympathie umgeschwungen zu, ja, ich sag mal, 90% Spanien und ein bisschen Rest Messi noch.
Ja, also ich glaube, für mich war es dann auch nur, dass man eben Messi einfach gegönnt hätte, das nochmal zu schaffen. Aber ich muss auch sagen, ich war schon ziemlich enttäuscht von den Argentiniern in dem Spiel. Ich habe sie hier ja schon immer relativ verteidigt und auch bewundert für das, was sie gezeigt haben bis zum Finale. Weil es eben auch konstruktiv war. Das war meiner Meinung nach gestern auch, also wir nehmen es jetzt hier am Montagmorgen auf, doch nochmal ein anderes Gesicht, das die Argentinier gezeigt haben. Natürlich haben sie immer das ganze Turnier über viele so kleine, ja eben Körperlichkeiten, Fouls, wenn man so möchte, begangen. Aber ich finde gestern am Sonntagabend war es nochmal viel, viel destruktiver, wie du eben gesagt hast. Und vor allem hat dann eben auch nach vorne jeglicher Antrieb gefehlt. Also du hast ja eben gesagt, nach 105 Minuten 0 Schüsse waren es ja. Also nicht ein einziger Abschluss in den ersten 105 Minuten. Das ist unfassbar. Also ja. Das geht gar nicht. Wie kann man denn, also da würde ich doch als Spieler dann irgendwann spätestens, keine Ahnung, nach egal wann, aber ich würde auf jeden Fall irgendwann sagen, gut, jetzt aus 30 Metern nehme ich mir halt mal einen. Ist ja egal. Also man muss es ja auch mal probieren. Haben wir alle schon in verschiedenen Finals gesehen, dass dann mal einer reinrutscht. Aber nein, nichts passiert. Ich fand es umso krasser. Ich glaube, irgendwann, entweder Ende der regulären Spielzeit oder schon Anfang Verlängerung, haben sie dann mal die Passstatistik eingeblendet, einfach completed passes. Und da waren es 700 irgendwas zu 360. Gar nicht so wahnsinnig. Also natürlich doppelte Anzahl bei den Spaniern, aber sowas hast du eigentlich dann, also da hast du eigentlich in solchen Spielen dann noch viel, viel krassere Diskrepanzen. Das heißt, die Argentinier hatten schon auch den Ball, haben ihn halt hinten viel rumgeschoben, aber haben dadurch ja auch gar nicht so wirklich die Absicht gezeigt, was nach vorne zu machen. Das finde ich fast noch krasser. Also da dann schon auch ein Drittel Ballbesitz zu haben oder zumindest eben diese Pässe zu spielen, heißt ja dann eben auch, dass man bewusst nicht den Weg schnell nach vorne sucht. Sonst hätte man weniger Pässe, aber vielleicht mal ein, zwei Offensivaktionen. Aber das ist nicht passiert. Und das hat mich schon sehr enttäuscht. Und noch dazu kommt dann einfach, dass es wirklich sehr, sehr faul war und nicht und auch weit einfach über diese Sachen hinausging. Aber, das haben wir auch gesagt, oder ich glaube ich auch gesagt, ich glaube nicht oder habe erwartet, dass die Spanier sich nicht wirklich provozieren lassen. Und das hat eigentlich so hingehauen für die Spanier. Ich finde, die haben sich sehr erwachsen und sehr reif gezeigt irgendwie und wussten, glaube ich, auch einfach, was auf sie zukommt.
Ja, da war ich auch begeistert von, einfach weil man kennt es ja selbst, wenn man mal gespielt hat. Sowas nimmt dich schon auch mit, gerade in so Spielen, die eine Bedeutung haben. Ich kann mich natürlich jetzt nicht reinfühlen, was da für eine emotionale Anspannung auch in einem WM-Finale nochmal herrscht. Aber dass Paredes zum Beispiel überhaupt das Spiel beenden durfte, ist schon ein Wahnsinn. Also zur Halbzeit reingekommen, sofort gefühlt gelb bekommen. Danach noch 3-4 Mal zumindest gelbwürdig gefoult. Und hinten raus natürlich auch noch diese, also völlig bescheuerte, fast schon Schlägerei da mit Gavi. Was auch immer Gavi da gesagt haben sollte, nichts dürfte dich dazu bewegen. Er hat ja wirklich zum Schlag ausgeholt. Und das war knapp, dass er ihn da nicht erwischt hat. Ich bin trotzdem gespannt, ob da noch so nachträglich noch irgendwas kommt für ihn. Aber
hat er nicht rot gesehen nach Abpfiff?
Ist mir nicht bekannt.
Also nee. Ich habe es auch nicht gesehen, aber ich habe gedacht, dann ist es vielleicht irgendwo untergegangen. Aber das muss ja.
Muss mindestens rot, muss eigentlich ja noch viel weiter gehen, nee, das Ganze. Der hat ja auch das ganze Spiel über, also da sind wir wieder, ne? Ja. Diese Emotionalität, die trägt ja Argentinien auch durch dieses Turnier, aber sie sind halt auch dann ganz schnell mal an diesem Punkt, wo sie einfach komplett drüber sind. Und das war Paredes, war da das Paradebeispiel für, das Paredes-Beispiel für, dass eben genau diese Ausschweifungen ins komplett Negative, dann natürlich auch so ein extrem negatives Bild auch auf so eine ganze Mannschaft schnell mal werfen, weil ich glaube, Argentinien hat relativ schnell gemerkt, na Mist, mit fußballerischen Mitteln kommen wir hier quasi gegen diese Spanier auch gar nicht richtig an. Das heißt, uns ist jetzt völlig egal, ob wir uns hier vielleicht spielerisch so ein bisschen lächerlich machen und uns nur noch aufs Verteidigen konzentrieren. Aber verteidigen ist halt eine Sache und emotional und gut verteidigen. Aber eine ganz andere ist es dann, wenn du völlig drüber bist die ganze Zeit, gefühlt bei jedem Kontakt noch drei Ellenbögen in den Rücken haust, da die Olmo da umschmeißt. Also der hat ja schon Rodri da gefoult, wofür, glaube ich, auch schon hätte gelb geben können. Mhm. Nur in der gleichen Szene macht Paredes dann halt weiter und schubst Dani Olmo mehrmals zu Boden, bis dann der Schiedsrichter auch endlich mal sagt so, Junge, jetzt reicht doch mal, hier gelb. Das war erst der Anfang, das war ja schon in der 52. Minute und der Typ hat noch bis zur 120. Mitgespielt, obwohl er durchgehend weiterhin solche Aktionen gezeigt hat.
Ich finde, mit ihnen sind wirklich alle Gäule durchgegangen. Also das ist. Ja, das ist,
hat gemerkt, er war völlig drüber einfach.
Das war fast auch so ein bisschen kopflos, wie man es eigentlich gerade von den Argentiniern nicht erwartet. Das war ja eigentlich bisher auch immer sehr kalkuliert, finde ich. Trotz Emotionalität, so ein bisschen, wir wissen halt, was wir machen können und wie wir quasi den Gegner brechen, bevor wir vom Schiri wirklich schlimm bestraft werden. Und in dem Spiel, finde ich, war es so, dass sie einfach teilweise sich nicht im Griff hatten und auch dann diese gelb-rote Karte von Enzo Fernandes war ja wirklich an Dummheit nicht zu überbieten.
Ja.
Also wie man da 30 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit so reingehen kann und sich da noch beschweren kann, dann auch irgendwie minutenlang noch auf dem Platz bleibt und irgendwie den Schiri da beredet, das ist mir wirklich unbegreiflich. Ich weiß auch nicht, soll es nicht vielleicht irgendwie eine Möglichkeit geben, also klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber irgendeine Möglichkeit geben, dass die FIFA dann da irgendwie zwei Meter-Männer rausholt, die dann ihn wie so ein Türsteher vom Platz ziehen, weil irgendwo ist doch auch mal gut. Du kannst ja als Schiedsrichter auch nicht handgreiflich werden und sagen, ich schieb dich jetzt runter. Was willst du machen? Er hat in dem Fall schon einen Platzverweis gesehen. Ich finde nicht, dass es in Ordnung ist, dass man den dann minutenlang da stehen lässt und machen lässt, bis er dann irgendwann von alleine geht. Du kannst ihn in dem Fall nicht mehr bestrafen, als du es schon getan hast. Also verstehe ich nicht so ganz, warum es da nie irgendeine Maßnahme gab, die diesen Spieler dann schnell vom Platz bringt. Keine Ahnung.
Ja, nee, grundsätzlich verstehe ich das natürlich total, was du meinst. Das ist dann irgendwie dieses inzwischen natürlich auch durch den VAR und so nochmal bestärkte lächerlich machen, dass du dann, nein, hier schau dir das nochmal an, dieses Zeichen, ne, hier das Viereck zeigen, da war nichts, da ist nichts und oder da hinten war mal ein Foul und so. Also, oh, es war so ekelhaft auch irgendwie wieder dieses ganze Drumherum, zu was dieser. Ja, das ist jetzt vielleicht schon zu hart gesagt, zu was der Fußball verkommen ist. Das ist ja, soweit würde ich jetzt noch nicht ganz gehen, aber zumindest in dieser Szene mit dem Platzverweis von Enzo Fernandes überkam mich mal kurz das Gefühl, weil dann auch so ein Messi zum Beispiel unmittelbar danach, als er dann merkte, okay, scheiße, Enzo Fernandes muss wirklich runter, dann irgendwie versucht hat, noch Cucurella da so eine Hand mit der Hand vom Mund reden, Geste unterzuschieben und guck dir das doch nochmal an und hier VR und hast du nicht das noch gesehen? Es ist so ein Verkommen dahin, dass man sich in irgendwelche Ausflüchte flüchtet oder flüchten möchte und irgendwelche Sachen nochmal anzweifeln lassen könnte von Schiedsrichtern, von Verantwortlichen und. Ich meine, da hatten wir ja auch Stories bei dieser WM, Stichwort Balogun, die das Ganze auch nochmal neu verschoben haben, die Grenzen, die Möglichkeiten. Und wenn man das dann sieht, als eigentlich einfach nur so leidenschaftlicher und großer Fußballfan seit Jahrzehnten, dann denkt man sich, oder kommt einem zumindest vielleicht mal kurz dieser Gedanke auf, von wegen, was ist da jetzt gerade eigentlich draus geworden, was machen wir hier eigentlich? Also es war ein klares Foul, das war eine klare gelb-rote Karte. Ich fand die Schiedsrichterleistung, kann man an der Stelle ja auch mal sagen, gut, vielleicht nicht sehr gut, weil dann doch noch ein Ticken zu viel, gerade bei zum Beispiel Paredes, durchgehen lassen hat. Aber ihm ist das Spiel beim besten Willen, finde ich, nicht entglitten. Die Argentinier zu steuern, finde ich, ist auch auf so einer Bühne schwierig. Ich finde, sie haben auch viel in der Emotionalität noch in diesem dunkelgelben Rahmen vielleicht oder dunkel, diesen etwas ausgebreiteten Rahmen, der meines Erachtens nach in einem WM-Finale noch okay sein kann, agiert, aber ich finde auf jeden Fall, der Schiedsrichter hat das Spiel jetzt nicht irgendwie negativ verändert oder so, oder ist super negativ aufgefallen.
Gezögert? Negativ verändert finde ich okay, das zu sagen, dass er es nicht getan hat. Ich finde trotzdem, dass er ein schlechtes Spiel gemacht hat. Ich finde ihn eigentlich gut, den Mincic, glaube ich, heißt er, ne? Der Slowene.
Vincic,
ja. Vincic, danke. Hast du mich VAR korrigiert und hast mir das V reingegeben. Vincic, finde ich, hat kein gutes Spiel gemacht. Ich finde, du hast richtig gesagt, du musst nicht bei allem dann irgendwie rot geben, wo es so einen kleinen Schubser gibt, da zum Beispiel diese Olmo-Aktion, finde ich in Ordnung, da gelb zu geben.
Ja.
Aber er hat viel zu viel nicht mit einer Karte bestraft und auch viel zu viel nicht mal mit einem Foul bestraft, wo es klare Fouls gab. Auch so Sachen, also gab es schon genug in der regulären Spielzeit, aber auch in der Verlängerung gab es eine Szene, erste Halbzeit Verlängerung, wie Jamal den Ball auf dem rechten Flügel unten an der Seitenauslinie so ein bisschen zurückdribbelt und den nochmal so vor der Seitenauslinie retten will und Taliafico ihn verfolgt und ihn dann so umklammert und so gefühlt halb in die Bande reinschmeißt oder zumindest so, da sind sie auch fast in so einen Balljungen reingeflogen. Gab es nichts an Provokation oder irgendwas von Jamal. Er ist einfach nur gelaufen und hat diesen Ball versucht zu erlaufen. Und Taliafico läuft ihm hinterher. Das ist mindestens eine gelbe Karte. Und ich finde, er hat 0,0 Souveränität ausgestrahlt. Er hat auch teilweise Sachen. Messi hat, glaube ich, dreimal den Ball weggebolzt nach einem Schiri-Pfiff. Und dann gibt es halt von Vincic so einen Lionel, du bist ja ein Witziger, den so angelächelt. Bei einem anderen Spieler hat er vielleicht gelb gegeben. Das ist regeltechnisch sowas von eine gelbe Karte. Paredes später sich vorne einen Freistoß gestellt und den geblockt. Oder es kann auch sein, dass es Enzo Fernandes war vor seiner Gelb-Roten. Das sind alles regeltechnisch klar definierte Aktionen und nie wird es bestraft. Da komme ich wieder an meinen Schiedsrichter-Rant, den ich in der Bundesliga schon mal gemacht habe. Man hat als, in dem Fall jetzt FIFA, die ganz klare Möglichkeit, aber eben auch von meiner Meinung nach die Aufgabe, die Regeln so durchzusetzen, wie man sie hat. Wenn man sie hat, dann hat man sie auch so anzuwenden. Und meiner Meinung nach hat er viel zu viel laufen lassen. Und das war aber, finde ich, generell ein Problem dieser WM, dass es viele Schiedsrichter gab, die so möchte gern besonders lange Leine hatten und so, weißt du, das sind dann so welche, so, ich komme auch ohne gelbe Karten aus, kein Problem. Also ich habe das voll im Griff. Da wird dann so ein bisschen dieser Irrglaube, dass eine gelbe Karte oder viele gelbe Karten zu zeigen ein Zeichen dafür ist, dass man das Spiel nicht im Griff hat. Das ist Schwachsinn. Ich finde es nicht eine Option, die Spieler sich da gegenseitig umtreten zu lassen, ja, ohne die irgendwie zu bestrafen. Nur weil man sagt, man will damit den Anschein erhalten, dass man das Spiel im Griff hat. Ich finde, er hat viel zu viel laufen lassen. Ich finde, er hat die Argentinier natürlich vor allem, die einfach viele so Fouls hatten in dem Spiel, viel zu selten bestraft. Und dann auch teilweise so glasklare Fouls dann irgendwie abgewunken oder auf den Ball gezeigt, wo der Ball einen Meter weg war, nur weil er vielleicht 5 Sekunden vorher was Ähnliches auf der anderen Seite nicht gepfiffen hat. Und dann hat es das Gefühl, okay, hat das da vielleicht dann so im Nachhinein gedacht, ja, hätte man schon Foul geben können. Und dann gab es auf der anderen Seite wieder und dann hat das auch nicht gepfiffen, weil ja, jetzt muss ich ja irgendwie eine Konzessionsentscheidung irgendwie fällen. Mir hat er nicht gut gefallen in dem Spiel, aber es war, wie gesagt, nicht nur er und das hat auch nichts mit den Argentiniern zu tun, sondern es war in der ganzen WM so, dass ich es schlimm fand, wie viel laufen gelassen wurde und das ist dann gegipfelt in so einem Spiel wie gestern oder im Spiel Frankreich-Paraguay, wo wir einfach von Glück reden können, dass keiner schlimmer verletzt war, aber ich fand schon, dass in diesem Finale, gerade in der Schlussphase und in der Verlängerung, da hattest du schon so ein Gefühl, jetzt muss es wirklich einen kleinen Mini-Funken geben und dann rasten sie alle komplett aus und dann tritt einem einer das Schienbein durch und ich finde, das war schon auch teilweise dem Schiri zuzuschreiben.
Ich möchte nur noch mal sagen, die Szene, die du als erstes beschrieben hast, die finde ich ein bisschen sinnbildlich für die Herangehensweise der Argentinier im negativen Sinne. Weil du hast es genau richtig beschrieben, Tagliafico rennt Jamal hinterher, reißt ihn gefühlt um, aus dem Nichts, obwohl der Ball schon weg war. Und Jamal dreht sich so und in der Bewegung drehen sich halt seine Arme so mit, die so ein ganz bisschen dann dadurch in Richtung Tagliafico schwingen, ohne bewusst in seine Richtung zu schwingen. Mhm. Die gesamte argentinische Bank springt auf. Nicht die spanische, die das Recht dazu hätte, weil Tagliafico völlig sinnbefreit Jamal im Aus versucht wegzuwresteln, sondern die argentinische Bank springt auf und fordert, hey, Schlag von Jamal. Rot. Komplett katastrophal peinlich. Beschreibt aber ganz gut diese Art von ja, auch einfach Unsportlichkeit, die die Argentinier in diesem Spiel an den Tag gelegt haben. Nicht nur in diesem Spiel, aber hier kam es nochmal besonders zur Geltung, weil sie, glaube ich, das erste Mal auch so richtig gemerkt haben, sie kommen fußballerisch gar nicht gegen diese Spanier an und sich komplett in diese Schiene haben fallen lassen.
Ja.
Und ich finde es generell jetzt gerade natürlich vollkommen richtig, weil das die Themen sind, aber auch bezeichnend. Wir reden über dieses Finale, das Fußballfinale einer Weltmeisterschaft. Und sprechen über gefühlte Nebenschauplätze, weil das Spiel ja auch nicht so viel hergegeben hat.
Ich wollte gerade sagen,
aber also, es ist, ne,
das ist ja sportlich, es ist so,
wahrscheinlich. Genau, richtig, das, nein, ich finde es nur, ja. Ne, das zeigt ja ganz gut das, was es sportlich war. Und das ist irgendwo auch ein bisschen schade, weil dieses Finale sollte ja eigentlich im besten Sinne vor allem ein sportliches Highlight werden. Es war mehr so ein, ja, emotionales Überkochen und ein, ja, so ein bisschen emotionales Dagegenhalten der Spanier mit sportlichen Mitteln. Es war nicht das Fußballfest, es war nicht die große Werbung für den Fußballsport. Die gab es an anderer Stelle, kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Aber was ich natürlich vor allem von dir wissen möchte, Moritz, wie fandest du die XXL Halftime-Show?
Ich habe die mit einer sehr taktischen 20-minütigen Snack- und Toilettenpause komplett verpasst.
Dann hast du einen absoluten Fiebertraum verpasst, nämlich Ronaldo, Ronaldinho und Madonna, die in einem Musikvideo in einem Auto fahren und dann angeblich natürlich aus diesem Auto zusammen aufs Spielfeld gehen. Madonna hat, glaube ich, den einfachsten Job der zahlreichen Superstars da gehabt. Die hat ihren ersten Hauptpart alles in einem vorproduzierten Musikvideo gesungen und dann ist sie noch mit Ronaldo und Ronaldinho zusammen Hand in Hand aufs Spielfeld gelaufen und hat noch einmal die eine Zeile ihres Liedes gesungen und war dann durch. Also, ich will nicht wissen, wie viel Geld sie dafür bekommen hat, aber wenn man so leicht Geld verdienen kann, dann bitte sign me up. Ja, es war natürlich. Es war einfach im Ami-Sport-Style eine Riesenshow, die nach außen hin etwas verkörpert hat, was die USA wirklich unter Trump seit Jahren überhaupt gar nicht mehr ausstrahlen. Love, wir sind weltoffen,
Es ist
wir
wirklich.
sind, das ist einfach nur ekelhaft dann teilweise. Und es war, ja, es war sehr heuchlerisch. Es war, wenn man ganz nüchtern draufschauen möchte, eine coole Show. So viel möchte ich sagen, ne? Also wenn man jetzt einfach nur so die Auftritte, Künstler und Songs und sowas nimmt, cool. Aber natürlich völlig fehl am Platz an dieser Stelle.
Ja,
Ich glaube, da
das
sind
ist
wir uns
es.
einig.
Also ich glaube, dass wer das wirklich cool fand, der ist, glaube ich, beim American Football oder so besser aufgehoben. Also wer wirklich krasser Fußballfan ist, der, glaube ich, kann das nicht genossen haben. Also das wundert mich schon sehr, wenn Leute, dass es da teilweise auch positives Feedback gab. Also dann bist du, glaube ich, eher US-Sportfan. Allein, dass die Länge der Halbzeitpause verlängert wurde für diese Halftime-Show, sagt eigentlich alles aus, was du über die Integrität dieses Turniers noch irgendwie vielleicht in Frage stellen könntest. Ja, und
Ja, es
deshalb.
sind ja, also die FIFA hat sich damit aktiv über die Spielregeln des
Ja, die
Fußballs
seit
hinweggesetzt.
100 Jahren so gehandhabt werden. Also das
Ja.
ist absurd. Das ist wirklich absurd, wie einfach dann sowas doch aufzubrechen ist, wenn der richtige Diktator um die Ecke kommt.
Ja, aber die FIFA hat ja die Regeln des Fußballs eh schon geweitet, umgangen. Olli Schmidt im ZDF hat es ganz cool gesagt. Hier ist Donald Trump und sein Telefonjoker, Gianni Infantino, als die beiden
Ja.
kurz vor Anpfiff im Bild waren. Also.
Und der WM-Pokal auf der VIP-Tribüne durch die Ränge gereicht wurde. Das ist ja auch ein absolut wahnsinniges Bild gewesen.
Ja. Und
Aber wundert nicht,
Rodri
ne?
hat wirklich alles versucht, beim Siegerbild Trump da irgendwie so ein bisschen zur Seite zu schieben. Aber den juckt ja wirklich auch gar nichts mehr.
Ja.
Stellt sich dann da wie so ein NPC noch in die Ecke.
Ja.
Lacht in seiner leider unnachahmlichen Art und also hoffentlich nie wieder
Er hat ja schon zu
nachgeahmten Art.
Infantino gesagt, er will noch eine WM in den USA haben, solange er noch da ist. Zitat. Ich weiß nicht, ob er damit Präsident meint, dann habe ich schlechte Nachrichten für ihn, außer er kriegt die Verfassung umgeworfen. Oder,
Ja,
ja. Aber das,
kommt
auch
dann in
das, auch
unserem
das wird möglich sein, aber ich glaube, wir
Hybrid-Podcast.
machen jetzt hier keinen Trump-Podcast draus.
Genau.
Ich glaube, es ist besser, wenn wir das nicht machen.
Ja, das glaube ich auch. Im Sinne des Sports, Glückwunsch an Spanien, der absolut verdiente Weltmeister. Ich bin zumindest so ein ganz bisschen stolz, dass ich sie immer noch mit reingenommen habe in die Verlosung. Sie sind und waren der amtierende Europameister. Die waren lange ohne Gegentor. Die haben tollen Fußball gespielt und sie haben zum Glück dieses Spiel gegen Argentinien gewonnen, um, ich finde, das hat Chris Kramer auch im Anschluss nochmal ganz schön gesagt, um den auch den Kindern zum Beispiel zu zeigen von heute, die dieses Spiel gesehen haben, dass eben dieser fußballerische Ansatz und der spielerische und der mit Spaß und Energie und wir versuchen das Spiel zu gestalten und Tore zu erzielen, der ist, der zum Erfolg führen kann und nicht der, ich schmeiß mich bei jedem Kontakt hin, schubse meinen Gegner um und mach sie so lange mürbe, bis sie dann knapp im Elfmeterschießen gegen mich verlieren, sondern dass der Fußball in dem Sinne gewonnen hat. Und das ist, finde ich, ein schönes Zeichen, auch wenn es nicht die große Werbung für den Fußball war, die es hätte sein können. Denn die gab es im Spiel um Platz 3, Moritz.
Ja, also ich finde, es war das perfekte Spiel um Platz 3, auch in der
Ja.
Hinsicht, dass es gezeigt hat, was dann mal passieren kann, wenn so dieser Druck, ich muss ins Finale kommen oder ich muss Weltmeister werden, weg ist. Dass dieser Druckabfall am Anfang gerade bei den Franzosen auch was Negatives auslösen kann, das haben wir auch gesehen. Beide Teams haben natürlich, oder beide Trainer haben enorm viel getauscht. Auch das zeigt so ein bisschen, welche Bedeutung diesem Spiel dann zugemessen wurde. Da kann mir auch niemand was anderes erzählen. Wenn du irgendwie 7-mal in der Startelf wechselst und dein Torwart wechselst, dann nimmst du dieses Spiel nicht hundertprozentig ernst oder willst zumindest mal noch ein paar anderen Spielern Einsatzminuten geben, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber bitte erzähl mir nicht danach, dass es genauso wichtig war wie das Halbfinale. Dann bin ich okay damit. Und dann hat man schon gesehen, wer in den letzten 60 Jahren nicht eine Medaille um den Hals hängen hatte und wer in den letzten 8 Jahren einmal Vize-Weltmeister und einmal Weltmeister war, finde ich.
Ja.
Und das war eben so, dass die Engländer vor allem von einer unfassbar bodenlosen ersten Hälfte der Franzosen profitiert haben. Es war jetzt ja gar nicht so, dass die Engländer sie an die Wand gespielt haben, sondern die Franzosen sind halt bei jedem Ballverlust stehen geblieben. Ich fand's
und
sehr
sie konnten
schön.
Die auch gar nicht an die Wand spielen, weil die haben gefühlt gar nicht mitgespielt. Also die,
genau.
Plätze, die Räume, die sie da hatten,
ja, ja.
Das ist ja verrückt.
Ich fand es sehr schön beim, das müsste das dritte gewesen sein, von Rashford, der diesen langen Lauf hat und dann am Ende am Torwart hängen bleibt und ihn dann nochmal zu Saka zurücklegt. Oder vielleicht war es aus 4-0, ich habe es gerade nicht mehr im Kopf.
Ja, das war das, ich glaube, das war das 3-0, glaube ich.
Und da war die französische Abwehrkette, glaube ich, wirklich 15 Meter vor der Mittellinie. Und dann gab es die Analyse von Jan Henkel bei Magenta in der Halbzeitpause, dass der Schiedsrichter Zaïre Emery auf dem Weg zurück überholt hat. Das fand ich richtig stark. einfach, er so, hier, und jetzt umkringeln wir mal, also Jan Henkel sowieso Legende, weil er ja auch schon die Flitzer analysiert hat in einem vorigen Spiel, taktisch. Und er dann eben an seinem Screen da den Schiedsrichter umkringelt und Zaïre Emery, und dann zieht Rashford davon und dann siehst du einfach den Schiedsrichter ins Bild laufen, irgendwie als dritten Spieler hinten oder dritten Akteur, und Zaïre Emery schlendert dann so ein bisschen hinterher als Sechser. Das hat eigentlich viel ausgesagt. Mbappé auch immer wieder mit so suffisanten Lachern in der Halbzeitpause dann sein Trikot getauscht mit Rice, noch ein bisschen Witze gemacht mit Tuchel. Ja, würde ich sagen, hat ziemlich gut zusammengefasst den Ernst dieses Spiels und hat aber dann eben auch in der zweiten Hälfte gezeigt, was möglich ist, wenn man dann doch ein bisschen drauftritt. Oder, Anton?
Ja, ich habe das auf so einem Niveau einfach, glaube ich, noch nie gesehen, wirklich noch nie, dass den Spielern solche Räume gegeben wurden. Also ich meine, allein schon das 1-0 von Rice, das sah einfach falsch aus, gefühlt, wie das entstanden ist, weil das auf dem Niveau eigentlich nicht passiert. Der ist da durchmarschiert und wurde nicht angegriffen und dann hat den einfach so reingeschoben. Man dachte so, ja, cool, die haben sich jetzt hier so zu so einem kleinen Freundschaftskick getroffen, ne? Die einen dürfen mal so ein bisschen ausprobieren und mal schauen, ob sie da so mithalten können, und ah, nee, Mist, die sind ja doch ganz schön gut, die Gegner, dann kommen wir da gar nicht richtig hinterher, müssen gar nicht so richtig eingreifen. Oh Mist, 4-0 hinten, ja, okay, gut. Wechseln wir nochmal ein paar von den großen Jungs ein, ne? Upa, mach dich fertig, Bakola, Dembele, komm, schmeißen wir mal rein, zeigen wir auch nochmal ein bisschen. Die Engländer dann darauf ausgeruht, und so ging das dann munter hin und her. Also klar, als neutraler Zuschauer wirklich richtig cool, mal sowas zu sehen, weil das ja Weltklasse-Spieler sind durch und durch, die dann einfach so ein bisschen kicken und ein bisschen Platz bekommen und ein bisschen Spaß haben und ein bisschen Tore schießen. Aber ich fand es teilweise wirklich absurd anzuschauen, weil es so unwirklich daherkam. Einfach diese Weltklasse-Spieler, die teilweise, wie du eben sagst, zum Beispiel in Zaïre Emery, dann halt nur hinterher trotten und dann plötzlich ein Declan Rice über 10 Meter Laufweg irgendwie um sich rum noch 20 Meter Platz hat gefühlt und dann einfach den Ball reinlegt. Also das geht's ja eigentlich bei Frankreich gegen England so in der Form nicht. Zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Und das war skurril, das war trotzdem natürlich sehr unterhaltsam und cool. Und es hat eine ganz besondere Geschichte geschrieben, die wir jetzt eben gerade bei dem Finalspiel und der Analyse dahingehend noch gar nicht mit aufgenommen haben. Nämlich Kylian Mbappé hat ja in Halbzeit 2 noch 2 Tore erzielt. Und ist damit, aufgrund der Tatsache, dass Lionel Messi im Finale keinen Treffer erzielt hat, jetzt der alleinige WM-Rekordtorschütze. Und das bei, wir wissen es, der Hälfte der Teilnahmen, die es ein Lionel Messi hat. Und die Zeichen verdichten sich ja. Da machen wir, glaube ich, da sagen wir nichts Geheimnisvolles, dass Lionel Messi keine Weltmeisterschaft mehr spielen wird. Dementsprechend hat Mbappé mit diesem Spiel, mit diesem Auftritt Geschichte geschrieben.
So oder so Geschichte geschrieben. Ich meine, selbst
So oder
wenn
so,
Messi nochmal
natürlich.
zurückkommt in 4 Jahren.
Ja, das stimmt, steht außer Frage. Aber jetzt ist es jetzt auch schon in Stein gemeißelt quasi. Das ist ja das Interessante daran.
Ja, absolut. Also es ist unglaublich, auch in dem Alter. Der spielt ja wirklich, also ganz, ganz locker spielt er noch 2, wahrscheinlich eher 3 WMs. Ja, ist Wahnsinn, dass er das jetzt in 3 Weltmeisterschaften, oder, hingelegt hat.
Ja, genau.
Also können wir dann davon ausgehen, dass er das noch mal knapp verdoppelt vielleicht?
Ja, das wird, glaube ich, schwierig. Also ich weiß nicht, ob er dann noch mit, wer weiß, also ich meine, heutzutage, man sieht es ja
39,
immer mehr, mit
oder? Ja,
39
ja.
dann auch noch die. Also müssen wir auch natürlich mal sagen, dass Lionel Messi mit 39 noch so eine Leistung hinliefert, ist schon auch außerirdisch.
Eben, also das muss man ja auch mal
Aber
sagen.
genau.
Ich finde, also Messi hat auch meine Erwartungen extrem übertroffen an
Ja,
ihn.
meine auch, ja.
Also mir war klar, natürlich nimmst du den mit, aber ja, also jetzt nicht ganz so sehr, wie du Neymar als Maskottchen mitnimmst, aber schon auch so auf jeden Fall, man hat halt Messi dabei und dass man den auch starten lässt, als auch so ein bisschen Verbindungsspieler, klar, aber dass der 8 Tore macht, hätte ich in dir nie und nimmer geglaubt, wenn du mir das vor dem Turnier gesagt hättest.
Nee, überhaupt gar nicht. Also ich bin Messi-Fan schon seit klein auf und bin auch nach wie vor von seinen Fähigkeiten, die er grundsätzlich hat, so ne, im Passspiel, im Abschluss und so, müssen wir nicht drüber reden, bin ich überzeugt. Aber dass der so nochmal abliefert und so ein ganzes Team auch nochmal trägt, das war ja nicht nur Tore dann hinten raus, ne? Es waren ja auch die Vorlagen gegen England und, und. Also auch das Ding gegen Ägypten hat er mit einer Vorlage eingeleitet, dann direkt im Anschluss das 2-2 selber gemacht. Also, dass der dieses ganze Team nochmal so unglaublich trägt und bis ins Finale trägt, hätte ich niemals gedacht. Absoluter Wahnsinn.
Ja, also ich finde, dass dieses Spiel hatte so ein bisschen den Vibe von so Soccer-Arena, eine Stunde Soccer-Arena mit den Kumpels irgendwie, ne? Da
Ja,
irgendwann
das trifft es ganz gut.
kein Mittelfeld mehr, vorne ist dann mal einer stehen geblieben, dann kam der Ball wieder zu ihm, hat er sich umgedreht und den reingedroschen. Also das war einfach so ein Hin und Her und das war auch so ein bisschen einfach so ohne Safety irgendwie, ne? Ja, keine Ahnung, alle Widerstände weg und dann guckt man einfach mal, was geht. Bellingham dann auch noch mit so einer kleinen Sidequest, um möglichst viele Verteidiger stehen zu lassen im 16er, bis er den dann reinschiebt am Ende. Also es wirkte so ein bisschen unserious, so ein bisschen besoffen, dieses Spiel. Aber natürlich sehr unterhaltsam deswegen und glaube ich, deswegen habe ich es am Anfang gesagt, das optimale Spiel um Platz 3, weil es eben sportlich nicht mehr wirklich relevant ist und du dann halt. Sind es ja immer noch 2 Halbfinalisten. Dann sind es ja immer noch 2 wahnsinnig gute Teams, die da aufeinandertreffen. Und dann siehst du halt schon mal, was da teilweise möglich ist. Abschließend bin ich überzeugt davon, dass wir demnächst eine Untersuchung sehen werden, ob jemand viel Geld auf Michael Olise unter 0,5 WM-Tore gesetzt hat, weil das war ganz verschwörerisch, was da passiert ist. Also wie der ohne Treffer rausgeht, auch allein aus diesem Spiel, ist wirklich auch nicht zu erklären.
Ja, und das ist ja so ein bisschen tragisch, weil es kam dann ja raus, dass er in der Kabine saß und geweint hat, ob dieser vergebenen Großchancen, denn nicht weniger war es, mehrere wirklich nahezu hundertprozentige Chancen da liegen lassen. Sehr untypisch für ihn, weil wir ihn ja alle als auch nicht nur tollen Vorbereiter, sondern auch tollen Abschlussspieler kennen. War dann wohl sehr, sehr traurig, weil ich glaube schon auch, deswegen auch mein Expertentipp vor dem Spiel gewesen, sorry an alle, denen ich da privat das mit auf den Weg gegeben habe, dass Frankreich 4-0 gewinnt. Das war nämlich mein Tipp, weil ich dachte, die Engländer sind so traurig und sauer nach dem Ausscheiden und Frankreich will eben Didier Deschamps zum Abschluss nochmal was liefern. War ein Griff ins Klo meinerseits, aber unter anderem deswegen auch Olise sehr ja, traurig gewesen, dass er da so viele Chancen hat liegen lassen. Deschamps ihn wohl direkt getröstet, aufgemuntert. Ist ja auch eine Ära, die jetzt zu Ende geht bei den Franzosen. Das darf man nicht vergessen. Didier Deschamps seit über 10 Jahren schon als Trainer tätig und mit dem Weltmeistertitel natürlich den ganz großen Erfolg gefeiert. Insgesamt finde ich, muss man sagen, sind sie so ein ganz bisschen vielleicht hinter den, was heißt Erwartungen zurückgeblieben, aber glaubst du auch, dass vielleicht noch mehr drin war in Richtung EM Siege der Franzosen? Also ich meine, sie haben es nämlich gar nicht geschafft. Das Finale 2016 gegen Portugal verloren. 2021
Weißt du noch
sind
Torschütze
sie
damals?
Eder natürlich.
Ja, richtig. Ball Knowledge.
Let's go. 2021 dann ging die Schweiz im Achtelfinale raus und 2024 dann eben im Halbfinale gegen die Spanier mal wieder, die scheinbar so in den letzten Jahren zu ihrem Endgegner geworden sind. Also ich finde, dieses Frankreich, man redet ja vollkommen zu Recht auch jedes Jahr erneut oder bei jedem großen Turnier erneut wieder darüber, was für eine unglaubliche Qualität, was für eine Tiefe sie haben, dass sie gefühlt vier Mannschaften mitnehmen könnten, die alle noch die Besten der Welt wären und so weiter und so fort. Aber der ganz große Wurf, 2018 eben mal ausgeklammert, dieser WM-Erfolg, der für immer bleibt und auch riesig schon allein ist, aber für das, was diese Mannschaft über Jahrzehnte hinweg jetzt als Qualität mitgebracht hat und immer wieder auch zu Recht diese Vorschusslorbeeren bekommen hat, ist es am Ende trotzdem vielleicht zu wenig, was unter der Ära Deschamps hängen bleibt?
Also ja, ganz unterm Strich ist es zu wenig. Da bin ich absolut dabei. Ich meine, gerade der jetzige Kader, da werden nicht viele aufhören, wenn überhaupt jemand. Da sind viele dabei, die noch genauso weiter zusammenbleiben werden. Von daher,
Ja.
diese Generation ist noch nicht fertig. Aber man muss auch so ein bisschen dazu sagen, Teil der ganzen Wahrheit ist natürlich auch, dass ein etwas besserer Kolo Muani-Abschluss zur Titelverteidigung vor 4 Jahren gereicht hätte. Wenn der nicht in der letzten Minute der Verlängerung da an Emiliano Martinez hängen bleibt, den er wirklich reinmachen muss,
Ja.
dann werden sie da wieder Weltmeister und dann haben sie 2 WM-Titel hintereinander. Dann spricht man wahrscheinlich nochmal ganz anders drüber. Aber EM bin ich absolut bei dir. Gerade natürlich da gegen die Schweiz rauszufliegen, 21 ist nicht deren Maßstab. Gegen diese Spanier vor 2 Jahren rauszufliegen, das kann passieren. Aber trotzdem sind sich ja eigentlich immer alle einig gewesen, dass sie den besten Kader hatten. Und
Eben,
dann kannst
ja.
du auch nicht sagen, ja gut, okay, also gegen Spanien können wir nicht weiterkommen. Also da ist natürlich der Anspruch dann egal, gegen wen zu gewinnen. Und deswegen ist es zwar eine strenge Messlatte, aber die ist trotzdem fair, würde ich sagen.
Ja, glaube ich auch. Also das müssen sie sich ankreiden lassen, weil sie einfach so ein gutes Team haben und diese Mannschaft wirklich eigentlich auf dem Papier noch mehr Erfolge hätte feiern sollen. Da darf man natürlich jetzt immer nicht außen vor lassen, ne? Diese Spanien ist auch verdammt gut. Diese Engländer, ey, die sind auch nicht ganz so schlecht. Deswegen kommen da auch erstmal hin. Es ist immer dann ein Spiel. Ein bisschen erschreckend war es ja trotzdem auch, wie sie in diesem Jahr dann rausgeflogen sind gegen Spanien. Also nicht, dass sie rausgeflogen sind, sondern wie sie rausgeflogen sind.
Ja.
Weil sie einfach chancenlos waren. Fast im wahrsten Sinne des Wortes. Also da kam nach vorne einfach nichts. Ähnlich fast schon wie die Argentinier jetzt im Finale, nicht ganz so schlimm vielleicht.
Das war aber ganz interessant, weil ich habe es mit meinem Papa geguckt gestern und der meinte dann auch so ein bisschen so, ja, schockierend, wie wenig da bei Argentinien nach vorne geht. Und ich habe mich total erinnert gefühlt an das Spanien-Frankreich-Spiel,
Ja.
wo man das auch über die Franzosen gesagt hat. Dann habe ich halt auch gesagt, vielleicht ist es dann, wenn man das über beide so sagen kann, auch der gemeinsame Nenner, dass sie einfach die Spanier nicht wirklich bezwingen konnten oder ihnen nicht wirklich gefährlich werden konnten und es dann eben auch irgendwo an den Spaniern lag. Vielleicht nicht nur, also gerade bei den Argentiniern bin ich auch jetzt sehr bei der Herangehensweise auch Scalonis, aber die Franzosen wurden schon auch sehr gut kaltgestellt von Spanien. Aber
Ja, also die Spanier haben ein Gegentor im gesamten Turnier kassiert, ne? Also das war unendlich schwierig, diese Mannschaft zu bespielen und den irgendwie gefährlich zu werden. Und das ist auch das, was mich irgendwie relativ früh hat glauben lassen, dass sie eben wieder das Potenzial haben, zumindest mal ganz, ganz weit zu kommen und um den Titel auch mitzuspielen. Ich habe sie auch lange nicht als Weltmeister getippt oder so. Das will ich jetzt gar nicht mehr hier noch irgendwie schnell noch schnappen, den Take. Aber dass diese Mannschaft einfach so eine unglaubliche Kompaktheit auch mitbringt, neben diesem ganzen fußballerischen Weltklasse-Können, was sie da noch aufzaubern, das ist eben eine verdammt gefährliche Situation, Kombination für jeden Gegner. Und man hat es jetzt gesehen, also ich bin immer noch auf dem Social Media Kommentar hängen geblieben, der irgendwie gesagt hat, Spanien wäre der unverdienteste WM-Finalteilnehmer, darum ging es dann noch, den er jemals gesehen hat, wer auch immer das war, liebe Grüße. Die haben Österreich rausgehauen, die haben Portugal rausgehauen, Belgien, Frankreich und jetzt Argentinien, den amtierenden Weltmeister. Also wie viel verdienter willst du Weltmeister werden? Das geht, glaube ich, gar
der
nicht.
Der lebt richtig mietfrei in deinem Kopf, ja. Der Kollege.
Ich muss dringend an andere Sachen denken. Nachts liege ich wach und denke an den Social-Media-Kommentar von XY.
Aber das, also ich finde auch, dass man dann teilweise von anderen Stellen auch super komische, respektlose Sachen über die Spanier gehört. Also wie oft ich jetzt von so langweiligem Ballgeschiebe auch gelesen habe, auch von Medienpersönlichkeiten über die Spanier. Also musste ich mir auch ein bisschen die Augen reiben, weil das ist jetzt nicht irgendwie, also die haben jetzt keine 5 Tore pro Spiel geschossen, aber das ist technisch hochinteressanter und attraktiver Fußball. Sie haben einfach vorne nicht den Fernando Torres von damals, der halt die Bälle alle reinmacht, oder den David Villa, sondern sie haben einfach da so am ehesten noch ihre Schwachstelle, dass sie keinen richtigen Torjäger vorne drin haben, aber sie, bis dahin sieht es fantastisch aus und ist auch sehr zielorientiert, meiner Meinung nach. Deswegen finde ich es schon sehr falsch, zu sagen, dass das irgendwie langweiliges Ball hin und her Geschiebe ist bei den Spaniern.
Ja, absolut, das ist sowieso Quatsch. Also das ist ja auch, was ist das dann bei Argentinien? Tolles, emotionales Fighten? Oder wie habe ich mir das dann vorzustellen?
Nichts mit dem Ball auf jeden Fall gewesen.
Ja, richtig.
Ganz kurz noch zu Frankreich, muss ich noch mal kurz einhaken. Ich habe das Spiel am Wochenende auf einem Junggesellenabschied gesehen und habe beim 0-4 zur Pause aus französischer Sicht die Idee geäußert, man hat jetzt die Chance auf die legendärste Trainervorstellung aller Zeiten, in dem zur zweiten Hälfte Zinedine Zidane aus der Kabine kommt und sie das Ding drehen. Das würde in die Geschichte eingehen. Das wäre so überragend gewesen. Irgendwer anders hat dann auch noch gemeint, vielleicht hat ja Deschamps, vielleicht ist es eine Maske und irgendwann zieht Zidane am Ende die Maske ab und dann ist es Zidane und sie haben das Spiel gewonnen. Das wäre auch cool gewesen. Aber das wäre auch so geil gewesen. Gerade in den USA, so ein bisschen mit irgendwie Undertaker oder Hell's Bells oder so, kommt er da reingelaufen. Und jetzt werden die Engländer rund gemacht. Hätte man machen können. Da haben sie, finde ich, eine Chance liegen
überragend
lassen.
Ja. Komplett liegen gelassen. Das wäre für immer mit das legendärste überhaupt gewesen.
Ja.
Und sehr wahrscheinlich wird es ja jetzt auch Zidane, oder hast du noch andere Kandidaten, die dir ad hoc einfallen?
Neuruhr, glaube ich, war nicht loszueisen.
Nee, also der ist zu schwer zu kriegen, glaube ich.
Genau.
Ist ihm auch zu klein, die Aufgabe.
Ja, vielleicht auch Fahrverbot in Frankreich. Vielleicht ist er mal mit Panamera ein bisschen zu schnell gefahren. Das kann sein.
Nee, wie gesagt, bin sehr gespannt, weil es ist definitiv trotz einer ähnlichen Spielergeneration ein Gezeitenwechsel bei den Franzosen. Ende einer Ära. Definitiv, Deschamps hat diese Mannschaft auch mit geprägt. Bin sehr gespannt,
aber
wie es da weitergeht.
Natürlich für Zinedine jetzt auch Deschamps, da was Besseres draus zu machen.
Ich ziehe dann den Hut vor dir.
Gut, ich würde sagen, das war auf jeden Fall ein Lowlight. Wir können ja nochmal kurz auf unsere Highlights und Lowlights dieser WM überleiten.
Gerne, gerne.
Anton, was war dein Highlight dieser WM?
Für mich, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, muss ich ehrlich sagen, die Cap Verde, die wirklich erfrischend und toll mitgespielt haben bei dieser Weltmeisterschaft, die so ein bisschen auch das Narrativ, was ich persönlich auch mit reingebracht habe, oder zumindest gedacht habe, dass es so ein bisschen das Ganze verzerrt, dieses im Sinne von, ist es denn wirklich sinnvoll, da diese ganzen Nationen nochmal jetzt mit aufzustocken und dass dann plötzlich Cap Verde gegen Argentinien spielen muss im 16. Finale. Gut, das war schon eigentlich ganz schön, gegen Spanien dann zum Beispiel in der Gruppenphase. Das macht das wirklich Sinn? Ist das qualitativ? Ist das für den Fußball schön? Ist das anschaulich? Ist das sinnvoll, da auch nochmal die Belastung vieler Spieler nochmal zu erhöhen? Und sie haben mich Lügen gestraft. Es war eine richtig tolle Addition. Nochmal auch so kleine Nationen, die total positiv, da kann man Curaçao auch mit reinnehmen. Da kann man Kongo mit reinnehmen und, die einfach extrem tolle Stimmung vermittelt haben, die einen leidenschaftlichen Fußball gezeigt haben. Curaçao zum Beispiel ein Unentschieden so gefeiert, als wären sie Weltmeister, verständlich, voll cool, Helden im eigenen Land geworden, wo Sinja Held auf der ganzen Welt geworden, Riesenstar, und dass dann doch einfach diese kleineren Nationen solche Geschichten haben schreiben können und so positiv in Erscheinung getreten sind, ist für mich definitiv eins der Highlights. Und was ich schon angesprochen hatte, so ein Mini-Highlight nochmal quasi, dass am Ende dieser WM die Überschrift heißt, dass der Fußball, wie gesagt, gewonnen hat, unabhängig jetzt von den Nebenschauplätzen. Ich meine rein das sportliche, der sportliche Ausgang des Finals Spanien gegen Argentinien.
Ja, also Kap Verde ist, glaube ich, das, was den meisten Leuten als erstes einfällt. Sehr, sehr schöne Geschichte. Ähnlich für mich auch die Norweger, denen ich viel zugetraut habe vorher, denen wir beide viel zugetraut haben und die uns trotzdem, glaube ich, nochmal stolz gemacht haben einfach. Also ich finde, das war eine sehr schöne Erscheinung. Die haben allen gezeigt, dass sie eben nicht nur Haaland sind, auch wenn der sie natürlich immer und immer wieder getragen hat, dass es insgesamt eine tolle Mannschaft ist, eine wahnsinnig coole Fanbase, die sie da dabei hatten, die auch so ein bisschen die Gastgeberländer eingenommen haben. Und?
Genau, die Ruder-Performance hat sogar in die Halftime-Show geschafft. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, du warst ja Essen holen, aber
ich bin kurz irgendwie 10 Minuten auf dem Neckar unten lang gerudert, um quasi das meine eigene Halftime-Show zu machen.
Ja, sehr gut.
Ja, von daher Norwegen für mich auch da ganz oben mit dabei. Ich habe auch gerade eben nochmal nachgeschaut, weil wir über Kap Verde geredet haben. Folge 2 und Folge 6 der Zwei-Mann-Mauer haben wir über die Kap Verden zum ersten Mal beim Afrika-Cup geredet. Damals waren sie ganz überraschend dabei und sind dann auch in die K.O.-Phase gekommen. Also das wir sind so quasi stark seit Tag 1 Kap Verde-Fans, bevor ihr alle auf den Hype-Train dann mit aufgesprungen seid. Da haben wir es schon kommen sehen. Es wird eine erweiterte WM geben und dann werden wir da die Kap Verden sehen. Die Kap Verden.
Rosinia, gern geschehen. Also schick mal ein paar Follower vielleicht noch rüber zu uns oder komm mal als Gast vorbei. Habe ich, glaube ich, schon letzte Woche gesagt. Kann das sein? Oder bei der letzten Folge?
Ja, ich muss jetzt auch aufpassen, dass ich nicht wieder den gleichen Wortwitz mache. Aber ich würde sagen, wir lernen Französisch. Wir lernen Portugiesisch, wenn Rosinia zu uns in den Podcast kommt.
Ist ein Deal, ja.
Machen wir. Und ein Lowlight für dich, Anton, auch wenn man nicht gerne auf einer negativen Note das Ganze beendet?
Nein, da werden wir uns schon noch rauswinden können. Mhm. Aber ich glaube, auch da muss man leider das offensichtlichste Lowlight nehmen. Also Gianni Infantino und Donald Trump haben sich im Laufe dieser WM, wenn das überhaupt möglich ist, noch unbeliebter gemacht. Mit ihren ganzen Spielereien, Machtspielen, Regelaufbrechungen, Umänderungen, Äußerungen. Infantino, ich möchte fast gar nicht über diesen Menschen reden, weil immer, wenn ich ihn mir nur visualisiere, werde ich schon leicht aggressiv. Und diese Aussagen, es war die tollste, die größte, die schönste, die beste, die hammergeilste WM. Danke, Donald Trump, dass das alles möglich gemacht wurde. Lass es bitte sein. Es ist wirklich grauenhaft, den beiden im Zusammenspiel zuzuschauen, auch wenn sie nicht im Zusammenspiel sind. Aber
auf dem rechten Flügel.
Bevor ich jetzt hier einen bösen Brief bekomme, das war einfach nicht so schön, dass gerade die ganze Geschichte mit Follerin Balogun hat dem Ganzen dann die Krone aufgesetzt. Und jetzt auch nochmal hinten raus mit diesem Teamfoto, Trump, wie er sich da wieder draufschleicht. Und dass dann zum Beispiel ein Kwanzaa von England die 2-Spiele-Sperre aufgedrückt bekommt, während Balogun da einfach so für ein nochmal deutlich schlimmeres Foul, so zack, ist egal. Bevor ich jetzt da wirklich zu tief rein verfalle, das für mich ein ganz, ganz klares Lowlight von der deutschen Fußballnationalmannschaft, müssen wir natürlich gar nicht erst reden.
Ja, die ist natürlich als sportliches Lowlight zu nennen, das ist richtig. Aber bei mir komme ich auch nicht über diese ganze Thematik. Also die WM ist, finde ich, genau das geworden, was jetzt so Stichwort Show und Kommerzialisierung angeht, was man erwartet hat bei einer nordamerikanischen und eben vor allem US-geprägten WM. Da hat man genau das bekommen, was man befürchtet, / erwartet hat.
Ja.
Aber dann eben in dieses Sportliche, in diesen Wettbewerb aktiv einzugreifen, Regeln zu biegen, zu verändern, ist absurd und sollte es natürlich überhaupt nicht geben, sowas, aber zeigt eben auch einfach, wie volatil dieses ganze System ist, wenn der Richtige ankommt und irgendwie den FIFA-Boss in der Tasche hat, dann sieht das leider so aus. Deswegen das auch für mich so das Lowlight. Und deswegen wird auch diese WM nicht so wahnsinnig groß in Erinnerung bleiben, meiner Meinung nach. Also wir haben natürlich die letzte Weltmeisterschaft verschiedener Legenden erlebt, aber rein sportlich, finde ich, haben wir bessere gesehen und sie hinterlässt einfach so ein bisschen einen Fadenbeigeschmack.
Das fußballerische Niveau, das haben wir jetzt so in Gänze noch gar nicht richtig analysiert, aber finde ich auch generell, war bei dieser Weltmeisterschaft über sehr, sehr weite Strecken extrem, extrem schwach. Also, ne, was auch immer damit reinspielen mag, ob Platz, zu viele Spiele, in der Nationalmannschaft bist du eben nicht so eingespielt wie im Vereinsfußball und, sei mal dahingestellt. Aber das war zum einen der Fall und zum anderen eben genau das, was du gerade nochmal richtig gesagt hast. Ne? Also, dass wenn der Richtige kommt und dann den richtigen Schrauben dreht, dann ist dieses System irgendwie angreifbar und dann eben nicht mehr glaubwürdig. Und das hat ja einen viel weiteren Bogen gespannt oder viel weitere Misstrauensvotums aufgemacht, als es jetzt nur dieser Fall Balogun war. Denn so entstehen dann natürlich auch Narrative der Fans oder auch in Social Media oder wo auch immer, dass zum Beispiel die Argentinier jetzt gegen Ägypten verschwörungstheoriemäßig weitergekommen sind, weil der Schiedsrichter das und das nicht gemacht hat und kann man da nicht noch irgendwie was anfechten und ist nicht das hier noch passiert und war nicht das hier da vor 3 Spielen noch ein Foul und die hätten eigentlich hier gar nicht erst weiterkommen dürfen. Ist das alles gekauft? Ist das alles geskriptet? Ist das alles vorher schon mit langer Hand geplant? Da bin ich noch nicht bereit mitzugehen, auch einfach, weil ich das selber in der Form nicht glauben möchte und Stand jetzt auch nicht glaube. Aber es öffnet eben diese Türen, wenn du merkst, dass einfach der US-Präsident irgendwas sagen kann, dann setzt es die FIFA um, dass einfach Regeln ausgesetzt werden, dass neue Regeln quasi einfach implementiert werden, die auch überhaupt gar nichts mit Fair Play oder sowas zu tun haben, sondern nur irgendwie in dem Fall irgendeiner Mannschaft weiterhelfen und einer anderen eher schaden zum Beispiel. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die, wenn sie in der Form so weitergeht, katastrophal wäre. Und ja, die man aber auch im Zuge dieser Weltmeisterschaft eben jetzt mit ansprechen muss.
Du hast halt die Integrität verloren, sodass eben, wenn die Regel einmal oder zweimal so ausgeweitet, so gebogen oder gebrochen wurde, dass du dann eben davon ausgehen musst, dass es jederzeit passieren kann und du eben nicht einsehen kannst, was da alles hinter den Kulissen passiert. Wie du dann eben richtig gesagt hast, muss man eben, eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten theoretisch, was da alles ablaufen kann, weil du jetzt ja weißt, in den richtigen Umständen, unter den richtigen Umständen, kann man da was machen. Sind diese eigentlich heiligen Regeln doch nicht so heilig und deswegen ist das einfach schade. Man kann nur hoffen, dass man diese beiden Köpfe nicht mehr so lange im Fußball-Business sehen muss.
Schöner Satz. Und apropos Hai, ich habe noch ein Highlight vergessen, was mir heilig ist. Und zwar die WM-Folgen mit dir zusammen, Moritz. Dass wir dieses Turnier gemeinsam begleitet haben, das hat mir riesigen Spaß gemacht. Jetzt enden wir doch on a high note, war mir auch nochmal wichtig. Ich hoffe, dir geht das ähnlich oder ging das und geht das ähnlich. Es war sehr, sehr schön, immer wieder mit dir aufzurollen, was so bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft passiert ist, ob sportlich oder gar nicht mal so sportlich. Das gehört nun mal dazu. Wir haben gesehen, wie riesig diese WM ist, wie riesig generell eine Fußball-WM ist. Ein Torwart von den Kapverden ist über Nacht zum millionenfachen Social-Media-Star geworden. Das kann kein anderer Sport und deswegen ist es eigentlich ja auch so toll, dass wir diesen Sport, diese Bühne und diese Leidenschaft für diesen Sport haben und dass wir den auch zusammen hier besprechen können, diese Leidenschaft ausleben können und dass ihr da draußen auch mit dabei seid. Es hat uns riesig großen Spaß gemacht. Ich glaube, das darf ich so für uns beide gesprochen sagen, dieses Turnier auch für euch, mit euch zu begleiten. Das Feedback war echt sehr, sehr cool und da gehen wir gestärkt, würde ich sagen, in eine kurze, aber verdiente Sommerpause, um dann umso besser mit der Bundesliga zurückzukommen. Ich kann es jetzt schon kaum erwarten. Also auch vielen, vielen Dank an dich, Moritz.
Kann ich nur so zurückgeben, das hast du wirklich wunderschön gesagt, mein Lieber. Er hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Muss man ja auch mal sagen, es ist nicht so einfach, dann immer alle paar Tage, die es ja jetzt am Ende waren, so eine Folge dann auf die Beine zu stellen, gerade mit verschiedenen Zeitarbeitsplänen. Dann ist mal einer im Urlaub, dann sind gerade alle auf irgendwelchen Junggesellenabschieden. Also das haben wir ganz gut hinbekommen.
Ja.
Genauso danke an dich. Und zum Abschluss stellt sich mir eigentlich nur eine Frage. Wann überholt die FIFA-Weltmeisterschaft mit ihrer Teilnehmerzahl die Zahl der Zwei-Mann-Mauer-Folgen? Irgendwann wird es passieren. Irgendwann ist die WM bei 256 Teilnehmern und wir sind vielleicht noch nicht bei 256 Folgen. Ich bin gespannt. Es wird passieren. Vielleicht gibt es da auch irgendwelche mathematischen Hochrechnungen.
Ja, wir wirken dem Ganzen entgegen, indem wir unseren Output weiterhin on fire halten.
Irgendwann gehen der FIFA die Länder aus.
Bald haben wir es geschafft. Also, bleibt weiterhin dran. Wenn ihr nichts verpassen wollt, kommt vorbei bei der Zwei-Mann-Mauer, dem ersten und einzigen Fußball-Podcast. Das war's mit den WM-Spezialfolgen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Vielen, vielen Dank. Und wir hören uns schon ganz bald wieder. Ciao, ciao.
Vielen Dank euch. Bis zur nächsten Saison. Ciao.